aus einem Holz. Warte. Ich versteh's gleich.
Ja, perfekt. Heute haben wir Baser Mokka da. Wenn du so zwei Holzköpfe wie uns hier hast, dann ist die erste Frage, die wir uns natürlich direkt immer stellen, so, wie bist du auf Mokka gekommen? Das ist wahrscheinlich eine Frage, die du 100-mal gehört hast. Wie gesagt, wir zwei Holzköpfe sind da nicht so drin und wissen den Hintergrund da nicht. Vielleicht kannst du uns da einmal aufklären.
Das hat eigentlich keine große Bedeutung. Ich habe das damals zur Schulzeit so gemacht mit einer Freundin. Und dann ist das einfach so, habe ich es einfach so gelassen.
Wir haben so richtig an dieses Kaffeethema gedacht.
Ja, genau.
War das auch wirklich wie ein Kaffee?
Das war einfach just for fun.
Ach, krass.
Haben wir das so gemacht und dann ist das einfach so dem. Ich habe es nie wieder gelernt. Ich habe es mit 12 oder so bestimmt gemacht.
Ja. Also wenn es dann heute gewesen wäre, deine Schulzeit, und ihr quatschen würdet, dann könnte es auch sein, dass du jetzt Baser Matcha heißen würdest, beispielsweise.
Aber mal,
stimmt,
ne?
Ja.
Könnte es sein.
Aber, aber jetzt nennen mich einfach alle so, wirklich.
Ja.
Einfach Baser Mokka.
Echt? Hm? Hast du mir durchgesetzt, ne? Das ist immer so auf Social Media. Wenn du irgendwas angefangen hast, dann bist du immer für immer so.
Ich finde den Namen aber auch simpel und der bleibt halt auch irgendwie hängen, ne?
Das harmoniert so, die beiden Sachen, ne?
Aber ich nenne alle immer irgendwie mit Insta-Namen, wenn jetzt jemand heißt so.
Ich kenne das.
Baser 10, dann nenne ich sie auch so.
Ja.
Also die sprechen dann auch
immer alle ein.
Ja, die sprechen dann auch alle mal so mit Baser Mokka an.
Ja.
Ach krass. Bei dir ist es ja auch immer so ein Mysterium, ob das jetzt so dein Nachname ist.
Ja,
oder
ich wurde schon auseinandergenommen, wirklich. Dings, KuchenTV hat mich mal ein Video gehabt, der sagt Luke Hagen. Weißt du, Luca RGN ist doch nicht so schnell, der sagt einfach Luke Hagen.
Luke Hagen ist auch nicht schlecht, ist auch nicht schlecht.
Dann, was auch lustig war mit dem, wo ich mit Jihad Akipa bei Octagon mit dem trainiert habe, da fragt mich so, ja, heißt du Luca Röntgen? Ist das ein Echtname oder die Leute Röntgens?
Das war echt dann das habe ich auch gesehen.
Ja, ja, aber das war lustig.
Ja.
Deswegen ist das voll schade dann, wenn jemand seinen Insta-Namen ändert, dann ist das so wie, du heißt doch anders.
Ja, ne?
Ist so. Bei mir, ich will dieses zweite U weg haben, weil mit einem U war schon vergeben.
Habe ich dich noch nie gefragt, einfach nur, weil es damals nicht vergeben war.
Ja, der und Typ, der ist inaktiv. Ich habe ihn schon 6-mal geschrieben oder so. Ich so, nimm
und 8-mal gemeldet
Account
wahrscheinlich.
Ist ja immer so.
Was?
Ist ja immer so, bei mir auch Baser Mokka mit 2A irgendwie.
Ja, so voll nervig, aber man findet einen ja trotzdem. War trotzdem scheiße so. Auf TikTok heißt du dann mit einem U und da heißt du mit 2 U. Dann habe ich manche Codes, weißt du, dann mit 2 U auf einmal so voll kompliziert für die Leute.
Deswegen habe ich ja bei diesem Thumbnail einmal mit Doppel-U gemacht, weil ich dachte, du
das ist nicht so mein Ding oder
über
so.
Instagram. Aber jetzt haben wir Baser Mokka da, Baser für alle, die dich vielleicht nicht kennen, viele werden dich kennen, vielleicht die Geschichte nicht. Die gehen wir gleich so Stück für Stück einmal durch. Wer bist du für all diejenigen, die dich vielleicht nicht kennen und wie würdest du dich selbst vorstellen?
Also ich bin Baser, ich bin 28, ich komme aus Köln und ich bin vierfach amputiert, habe also keine Arme und keine Beine. Ja, und seitdem habe ich Prothesen.
Das ist auf jeden Fall eine heftige Story, die du mitgebracht hast. Wir würden das auf jeden Fall gleich durchgehen. Vor allem, weil, haben wir ja schon vorhin ein bisschen gequatscht, du ja bis heute so eigentlich kein einziges Interview gegeben hast, oder? Wenn man außer jetzt einen RTL-Beitrag, den es so gegeben hat. Wir haben mit Luca fleißig recherchiert. Da haben wir dann noch diesen O2-Beitrag mit SZ, also Süddeutsche Zeitung, meine ich, gefunden. Aber viel mehr, glaube ich.
Ja, viel nicht. Wie gesagt, ich hatte jetzt vor kurzem einen Dreh mit ZDF.
Ach, cool.
Und da ist auch so halt meine Story. Und das hatte ich auch mit RTL. Aber kein Podcast oder irgendein Interview, wo ich so...
Krass, mit ZDF. Wurdest du einfach angefragt?
Mhm.
Und dann schreiben die so mit dem...
zweimal.
Mit dem offiziellen ZDF-Account schreiben die dann auf Insta oder wie war das?
Die schreiben mein Management dann.
Ach so.
Management.
Also wir nehmen den professionellen Weg.
Ist so.
Hat nicht jeder so gut wie wir, dass wir Baser einfach so anschreiben können.
Oh Gott.
Jetzt hast du viel gesagt, beziehungsweise deine Geschichte einmal ganz kurz zusammengefasst, aber viel ist auch im Umlauf. Ich habe mir extra so ein bisschen Notizen gemacht, weil man halt ein bisschen selber recherchieren musste. Wenn ich einfach mal nur so Begriffe in den Raum werfen darf, es geht ja los von Meningokokken, Sepsis, Koma, Organversagen, Amputation, Herzstillstand, Herzinfarkt, Nierenschädigung, Spende durch Mutter. Und dann gibt es sogar, ich weiß nicht, ob du die Seite kennst, so eine Fanseite, das ist nur so ein Blog, so ein kurzer Beitrag über dich, wo sogar steht, Arzt hat erstmal gesagt, Magen-Darm, Krankschreiben, Kopfschmerzen. Also es gibt sehr viel oder sehr viele Worte, die so im Umlauf sind. Deshalb ist das heute, glaube ich, so das erste Mal bei uns, dass es sehr wichtig ist, dass du uns halt da unterstützt. Mhm. Du hast jetzt selber viel gehört. So, was ist eigentlich passiert? Wie ist so eigentlich die Reihenfolge?
Also, es war so, ich hatte nur grippeähnliche Symptome. Also nichts Großes. Bauchschmerzen, ein bisschen wie eine Grippe. Und dann ging das auch ganz schnell los. Also dann lag ich auch schon direkt im Koma und sowas. Aber also die Krankheit an sich, es war Meningokokkeninfektion und dadurch dann eine Sepsis, also eine Blutvergiftung.
Also Meningokokken ist eine Infektion.
Genau.
So, weil ich kenne das eigentlich Meningit. Schon mal nur aus dieser Werbung, wo, ne?
Ja, genau.
Mit dieser weiblichen Stimme, mhm, so die sagt, so schützt ja. eure Kinder oder irgendwie sowas.
Hirnhautentzündung.
Genau. Heißt, du warst vorher krank oder hast dich...
Nee.
Grippe ähnlich schlecht gefühlt oder wie hat das eine zum anderen gefühlt?
Ja, also es ging wirklich ganz ruckzuck. Es war ja nicht so, dass ich irgendwie jahrelang krank war oder überhaupt irgendwas hatte. Es kam ganz plötzlich. Ich hatte, wie gesagt, wie so eine Grippe. Mhm. Ich dachte, ich erkälte mich einfach und dann hatte ich Bauchschmerzen und als ich dann Schmerzmittel genommen habe, wurde es nicht besser. Und ich dachte mir dann, was ist das denn für Bauchschmerzen? Also schon anders als sonst gewesen. Ja. Und
du warst ja, sorry, dass ich unterbreche, aber 21, also es liegt ja auch schon wieder fast 10 Jahre, 7, 8, 9 Jahre zurück, so, ne?
Ja,
genau. Das war ja alles 2018, 19 rum. Mhm. Da muss man ja auch nochmal bedenken, dass diese Situation ein paar Jahre zurückliegt. Also falls wir so ein bisschen überlegen, dann hat das natürlich damit zu tun, dass das halt nicht alles gestern so passiert ist. Aber wir halten fest, du warst auf jeden Fall beim Arzt.
Ich war nicht beim Arzt.
Also diese Info mit, du warst beim Arzt und der hat dich mit Magen-Darm nach Hause geschickt, die Info stimmt nicht.
Nein.
Okay, dann hat dieser Fan das falsch mitgeteilt.
Aber ja, manchmal gibt's.
Das kam so aus dem Nichts. So von heute auf morgen hattest du dann so Bauchschmerzen und sowas.
Genau, ich hatte Bauchschmerzen und das hat einfach viel zusammengepasst. Ich dachte, entweder kriege ich meine Periode oder ich schlafe mit offenem Fenster und deswegen habe ich mich erkältet. Also ganz viele Fragezeichen, was das sein könnte. Aber es war jetzt nicht so deep für mich. Ich dachte, ich bin einfach erkältet. Und dann, ich musste unbedingt zur Arbeit, weil einfach alle gefehlt haben und sowas. Es war also, ich habe mich verantwortlich gefühlt. Und deswegen dachte ich, ich muss direkt Schmerzmittel nehmen und irgendwie fit bleiben. Aber ja, ging nicht weg, wurde nicht besser. Und dann hat meine Nachbarin irgendwann einen Krankenwagen gerufen, weil ich es nicht zum Arzt geschafft habe. Und mein einziger Gedanke war, ich brauche eine Krankmeldung, damit die mir auch wirklich glauben, dass ich krank bin.
Ach,
ja, und aber das war sozusagen auch meine Rettung, sonst hätte ich ja gar nicht geschafft, weil ich bin halt keine, die so Schmerzmittel und so genommen hat. Und ja,
aber dann, selbst da ist ja noch nicht mal bei dir irgendwie angekommen, dass das irgendwas Schwerwiegendes ist, sondern du hast an eine Krankmeldung gedacht, so, ne?
Genau, ich dachte mir so, ja, so typisch deutsch. Mhm. Und dann, hat meine Nachbarin dann einen Krankenwagen gerufen. Und ja, als die Sanitäter dann zu mir kamen, haben die mir auch erstmal nicht geglaubt. So, ich lieg da einigermaßen fit. Und dann haben die mich auch gefragt, so, du bist eine junge Frau, warum hast du denn einen Krankenwagen gerufen? Du kannst doch zum Arzt gehen und sowas. Dann habe ich schon so Schuldgefühle gehabt.
Okay.
Ja, und dann wurde alles gemessen irgendwie, ne? Puls und sowas. Und dann haben die gesehen, okay, sie hat keinen Puls. Wir müssen sie mitnehmen. Und da dachte ich, okay, habe ich da was, dass sie mich jetzt mitnehmen müssen?
Du warst also selber ein bisschen irritiert.
Genau, aber wie gesagt, ich habe jetzt nicht wirklich irgendwie nachgedacht. Ja. Haben die mich mitgenommen. Ich bin aber auch in der Nacht davor aufgestanden und musste mich übergeben.
Mhm.
Aber ich habe es immer noch nicht ernst genommen. Ja, und dann haben die mich mitgenommen und dann wurde ich im Krankenwagen bewusstlos.
Okay.
Durch diese Schmerzen. Und ich habe aber alles mitbekommen. Also meine Augen waren zwar zu, aber die Sirene und dass ein Notarzt dann kam, das habe ich so noch mitbekommen.
Und dann geht alles quasi Schlag auf Schlag.
Genau, ja. Und dann wurde ich halt ins Krankenhaus gebracht. Ich war aber dann nicht mehr so bei mir. Und dann haben die Ärzte halt gemerkt, dass meine inneren Organe versagen. Und die konnten sich irgendwie nicht erklären, wieso, weshalb. Und haben mich dann in ein künstliches Koma verlegt. Und dann lag ich irgendwie über 2 Wochen oder so im Koma. Und in der Zeit hatte ich dann einen septischen Schock, also Sepsis, Blutvergiftung und sowas. Und dann waren meine Arme und Beine, also Unterarme und Unterschenkel, komplett schwarz und steinhart, als ich dann wach geworden bin. Ja. Und dann ging es auch direkt los. Mir wurde sehr schnell gesagt, so, wir müssen dich amputieren, so und so. Aber ich war noch voll unter Medikamenteneinfluss, dass ich gesagt habe, ja, komm, macht alles gut und so. Zum Glück, weil ich war nicht so.
Das ist crazy, wie schnellartig das alles so vonstatten ging. Ne? Also überleg mal, sie selber hatte noch die Psyche, dass das vielleicht nur eine Grippe war. Wir kennen das ja alle, wenn man mal so ein, zwei Tage schlechte Tage hat, dann denkt man, okay, spätestens am dritten Tag geht das wieder weg.
Mhm.
Und ja, von wo man wohin kommt.
So. Dann kommst du so benebelt da an, sagst noch so im Halbschlaf so, ja, amputier das mal weg und dann wachst du ja irgendwann wirklich auf und dann ist das weg. Weißt du, was ich meine? Mhm. Wie muss denn da deine Reaktion gewesen sein, bis du das so realisiert hast?
Das Realisieren hat länger gedauert, ja, ne? Weil ich zum Glück wirklich bin echt dankbar dafür, dass ich unter so einem Medikamenteneinfluss war, dass ich gar nicht so wahrnehmen konnte, was passiert. Und die Ärzte haben mir auch früh genug gesagt, dass ich amputiert werden muss. Also sobald ich meine Augen geöffnet habe.
Wie schnell das aber auch geht. Ne? Das ist ja dein erster Tag immer noch, ne?
Nee, also 2 Wochen lag ich im Koma.
Ach so, okay.
Und während der Zeit ist natürlich viel passiert, ne? Ich hatte fast gar keine Chance mehr zu überleben und sowas. Es ging wegen den Organen und sowas.
Heißt, nachdem man innerhalb dieser 2 Wochen diese ganzen Feststellungen hatte, haben die halt schon, während du noch im Koma lagst, entschieden, ey, die einzige Lösung hier oder vermeintliche Lösung ist halt eine Amputation, in dem Fall die vierfache.
Genau. Und das war noch das kleinste Problem für die Ärzte. Also das haben die so gesagt, weil ich einfach innere
so Organversagen, ne?
Ja, Organversagen, also Multiorgan, dass alle Organe irgendwie versagt haben. Und noch viel mehr, also so mein Herz hat dann nur noch 20% gearbeitet und dann wusste man nicht, wird sie es überleben. Und dann hatte ich eine Hirn-OP und sowas. Also voll vieles. Und Arm und Beine war dann für die Ärzte, die sind ja immer, die ticken ja ein bisschen anders, war dann so Nebensache einfach.
Ich finde das so krass. Also überleg mal, wenn ein Freund jetzt zu dir kommt und sagt, ich hatte einen Herzinfarkt, dann ist das schon krass. Wenn ich jetzt morgen zu dir komme und sage, ich hatte einen Herzstillstand, dann ist das ebenfalls krass. Und das hier treffen so gefühlt 10 Sachen aufeinander. Ich glaube,
ich wollte das Gesamtpaket einfach.
Menschliche Hirn ist so, glaube ich, gar nicht dafür ausgelegt, da so schnell drauf klarzukommen, ne? Das
ja,
macht
genau.
Aber auch Sinn, wenn man das so von dir hört, weil jetzt wir mit Luca halt uns diese Beiträge angeschaut haben. Wie gesagt, es gibt einen Beitrag auf RTL, so ein 2-teiliges Video. Da haben wir uns natürlich so viele Fragen gestellt. So, wie war das, als sie von der Amputation gehört hat? Oder deine Schwester hatte, glaube ich, gesagt, dann hat Beza von einer Amputation erzählt. Da haben wir uns auch, denn die Beza hat gesagt, sie wird amputiert. Da haben wir uns gedacht, hey, warum, die Schwester muss das doch mitbekommen haben. Aber jetzt, wo du es erzählst, checkt man halt so, ne, dass du 2 Wochen im Koma warst, dass du halt gar nicht Herr deiner Sinne warst. Im Hintergrund schon quasi alle Tests gemacht wurden und man dann halt schon zu diesem Ergebnis kam.
Genau.
Heißt, von dieser Entscheidung einer Amputation hast du dann auch im Krankenhaus selbst erfahren. Ne?
Mhm.
Das ist.
Und ich konnte mir das nicht erklären. Meine Hände waren ja wie jetzt so komplett schwarz. Und ich dachte mir so, was ist passiert, dass meine Hände schwarz sind? So, hatte ich irgendeine Verbrennung oder so? Ich konnte es einfach nicht so wahrnehmen, was da abging.
Also wirklich, wirklich so schwarz, wie du jetzt.
So schwarz, ja. Ich kann euch auch
Bilder
zeigen.
Hast du irgendwas gespürt noch?
Nee, gar nichts. Das war schwarz und steinhart. Also wie, als wären das wirklich so Prothesen.
Da weiß man gar nicht, was man sagen soll. Ne? Ich meine, ich will jetzt nicht zu deep werden, aber überlegt man manchmal so, was wäre, wenn ich zum Arzt gegangen wäre, hätte das.
Früher habe ich oft so gedacht, ich dachte mir so, was wäre, wenn, hätte ich das und das gemacht, hätte ich das vielleicht anders gemacht. Aber
man weiß es halt am Ende nicht.
Ja, genau.
Ne? Hätte
das
auch wirklich sein können, dass der Arzt ja wirklich sagt, okay, Grippe, geh wieder nach Hause.
Ja.
Hätte auch sein können, dass er sagt, nee, ich weiß da mehr.
Ich bin schon sehr früh, also im Krankenhaus gewesen. Es war nicht so, dass ich irgendwie 3 Tage gewartet habe. Mir ging es schlecht und am nächsten Tag war ich ja schon im Krankenhaus. Also, wofür sollte ich sonst ins Krankenhaus, weißt du? Weil ich dachte mir so, für eine Erkältung geht man ja nicht zum Arzt.
Ja, so, aber Ärzte, die hätten dich wahrscheinlich nach Hause geschickt, wenn du jetzt nicht gesagt hättest, ja, mir, weiß ich nicht, meine Hände sind schwarz.
Genau.
Das war ja zu dem Zeitpunkt auch nicht so.
Genau.
Wir fragen halt so explizit nach, weil wir halt, also zum einen wollen wir halt deine Geschichte durchleuchten und zum anderen halt wollen wir immer mit der Geschichte des jeweiligen Gastes so einen Mehrwert bieten für alle Menschen da draußen, die vielleicht in ähnlicher Situation stecken. Mhm. Deshalb fragen wir halt so nach. Jetzt haben wir gehört, was alles passiert ist. So der nächste Punkt, der uns halt wichtig ist, ist zum Beispiel dann die Verarbeitung, so, ne? Ich würde mal die These behaupten, weil alles schlagartig vor allem in seinem jungen Alter aufeinander kam, würde ich mal die These aufstellen, dass du das gar nicht so schnell, hast ja gerade schon ein bisschen bestätigt, gar nicht so verarbeiten konntest.
Genau, also das kam viel, viel später, weil ich war so sehr damit beschäftigt, also mit diesen gesundheitlichen Sachen klarzukommen, dass ich mich gar nicht auf Prothesen, dies und das, auf meinen Alltag fokussieren konnte. Es war mehr so, okay, was kommt jetzt schon wieder? Erst ist das, weil meine Nieren haben dann auch versagt, die ganzen Organe, das ging dann wieder, die haben sich erholt, aber mit den Nieren, die konnte man dann nicht retten. Und dann hieß es, ja, dein Herz und du musst operiert werden und so viele Operationen und Eingriffe, dass ich gar nicht das Ganze verarbeiten konnte, so mental und körperlich.
Das hat man auch so ein bisschen im Video erkannt, so von RTL. Ich weiß, das war ja, glaube ich, sehr frisch so, ne? Die haben sich ja, glaube ich.
Ja.
Kann das sein, dass er das.
Wann war das denn?
Also der Beitrag selber ist aber, glaube ich, von 2019. Ich glaube, wenn alles so.
Ja, stimmt dann.
Dann wird das so direkt danach gewesen sein.
Genau.
Weil man dann auch einen Satz von dir hört, wo deine Schwester halt darüber spricht, so was passiert ist. Und dann sagst du einfach eiskalt, immer wenn wir darüber sprechen, weint sie. Wo ich mir denke, ist doch das Normalste der Welt, dass sie weint. Da hat man, da haben wir das, uns das erste Mal, okay, die Frage gestellt. Ich glaube, sie hat damals noch gar nicht realisiert, was so abging.
Ja.
Weil normalerweise ist das ja normal.
Und damals haben wir das ja auch sehr oft erzählt und meine Familie hat jedes Mal immer wieder geweint.
Ja,
deswegen.
Okay. Und dann warst du selber in einer Position.
Na, ich
du,
so.
Ja.
Übertreib jetzt nicht.
Aber
ich wollte auch nicht so in Selbstmitleid fallen, so.
Ja, also es ist immer schwierig. Zum einen ist es schön, wenn man etwas direkt verarbeiten kann, aber auf der anderen Seite muss man halt ehrlich zu sich sein und gucken, okay, schiebe ich das einfach nur weg oder bin ich wirklich so stark und kann das verarbeiten? So,
ja,
ne?
Also ich war nicht stark. Das war jetzt nicht, dass ich das so schnell verarbeitet habe. Das kam viel, viel später, als ich nicht mehr in diesem Überlebensmodus war und endlich mal einfach gesundheitlich zur Ruhe kam. Und auch mit Prothesen und so lernen konnte zu gehen, zu greifen und sowas.
Und das kam dann noch später,
das kam später, weil, wie gesagt, ich war mit meiner Gesundheit beschäftigt und dann mit den Prothesen. Und dann wurde alles ruhiger und dann kam das so, was ging da ab, was ist alles passiert in meinem Leben?
Das
später
ist,
kam das dann.
Das ist heftig. Das sieht man ja auch, dass die Fragen existieren ja heute nicht mehr, aber wir haben ja gut recherchiert in dieser Fragerunde von 2019. Hatte ja auch irgendjemand gefragt, so nach deiner ersten Reaktion zu dieser Amputation und Bäders Antwort war so sinngemäß, hahaha, ich war unter Morphium, so, ich habe gesagt, mach ab.
Genau, so war das.
Das ist so heftig, also.
Ja, kannst du halt aber auch nichts hören, ne? Ich glaube,
ja,
sie hat die Droge einfach aus dir gesprochen, aber wie du sagst, ja, das ist heutzutage sogar besser gewesen, das ist so wahr, ne? Aber nochmal kurz zu dem ganzen Ding jetzt, wie wahrscheinlich ist denn das, dass du das bekommst und was war denn da der Auslöser? Kam das jetzt einfach so? Also zu der ganzen Geschichte jetzt hier mit
Meningokokken und
genau.
So.
Ja, man weiß nicht so wirklich, woher das kam. Und damals gab auch ganz viele Gerüchte. Jeder hat irgendwas erfunden. Ich habe Sachen gehört, die nicht mal wahr sind. Und aber man weiß es nicht.
Aus
das
ärztlicher
ist auch eine
Sicht davon oder meinst du jetzt die Menschen, die dann einfach so
die Menschen,
labern?
Ja, aus meinem Umfeld.
Unsere Menschen, die
so
dann wieder alle Doktor geworden sind wahrscheinlich.
Ja, genau so war das.
Ich
habe Sachen gehört, die nicht mal so sind.
Was hast
jemand
du so
gesagt,
gehört, sagen wir so ein Beispiel?
Einer hat gesagt zum Beispiel, sie hatte eine Magen-OP, das kam dadurch.
Und
ich dachte mir so,
okay.
Nein. Die anderen sagen so, irgendwelche OPs oder ganz, ganz andere
das
Sachen.
Das ist so, man hört das, dass einer aus der Stadt das hat oder so, oder deine Bekannten, und dann erzählt der eine das, und dann erreicht den nur die Hälfte, und dann erzählt der wieder nur die Hälfte
das
weiter.
Das war auch oft so, dass man gesagt hat, ja, sie war bestimmt feiern und da hat sie das irgendwie bekommen.
Ach so.
Die anderen haben gesagt, ja, die hat ja immer Sport gemacht und hat bestimmt irgendein Pulver genommen. Ob das jetzt Kreatinin oder so, ich kann das nicht sagen.
Irgendwelche
Sachen, weißt du, also jeder hat irgendwas gesagt, aber.
Das ist auf jeden Fall, da siehst du wieder, wie die Menschen gestrickt sind, so dass sie anscheinend gar keine eigenen Probleme haben und sich auf deine Probleme stürzen und dann
auch
noch
so.
Auch,
dass die Schuld wieder dann so bei dir suchen, ne? Nicht so, keine Ahnung, Karma.
Oder Shisha habe ich auch oft gehört.
Ja.
Das kommt vom
Shisha-Rauchen. Wer kennt es nicht? Jeder Zweite, der Shisha raucht, hat das
bekommen. Und manche haben dann auch gesagt so, ja, ich darf nicht mehr Shisha rauchen, weil ich habe das mit dir gehört. Ich so, okay.
Boah, wie crazy, da musst du ja wirklich noch viel Scheiße dir anhören dazu dann noch, ne?
Damals war das echt so. Ich war voll traurig deswegen. Ich dachte mir, warum erfinden die Leute irgendwas? Jetzt lache ich natürlich darüber.
Das ist halt nur so eine Story, die hören die halt nur einmal in ihrem Leben und dann ist das spannend für die und dann dichten die sich da Sachen dazu.
Und man kann sich das nicht erklären, so, hey, die war doch voll gesund und wo hat sie das jetzt auf einmal bekommen, diese Krankheit. Mhm. Ja.
Würdest du bezüglich deiner Verarbeitung, wenn du jetzt siehst, heute steckt jemand in der Situation, irgendwelche Tipps dieser Person mitgeben, so das vielleicht anders zu verarbeiten?
Ja,
oder?
Auf jeden Fall würde ich sagen, nicht direkt versuchen, stark zu wirken. Ja, ne? Oder man muss nicht immer irgendwas schaffen, perfekt funktionieren, und man denkt ja immer, man ist direkt stark und selbstbewusst. Ich würde mal sagen, akzeptiere das erstmal. Also versuch erstmal so Selbstreflexion und das Ganze mal zu verarbeiten. Ja. Und alles andere kommt, wenn man probiert, sich traut und sowas. Und ganz viel innere Arbeit.
Ja, das stimmt schon. Ich meine, ist ja auch eigentlich kein falscher Gedanke. Man will halt, man ist glücklich im Leben und will eigentlich weitermachen, und dann kommt wahrscheinlich das Nächste und dann wird man wieder nach hinten geworfen. Genau. Ich habe auch nur gefragt, weil natürlich nicht, ich würde mich anmaßen zu sagen, das ist eine ähnliche Situation, aber ein Arzt hat mir auch mal was gesagt, dann musste bei mir auch mal schnell operiert werden, und die Diagnose und alles war auch wieder schnell da, also alles im guten Bereich quasi. Und dann dachte ich auch, mein Leben geht ganz normal weiter. Und diese Angst vor dem Tod beispielsweise hat mich dann erst 3 Monate später eingeholt, wo ich dann einfach nachts auf einmal aufgestanden bin. Da habe ich auch geschnallt, okay, vielleicht habe ich das einfach nur zu schnell verarbeitet. Ja. So, vielleicht hätte ich einfach mal mich ein bisschen mehr damit auseinandersetzen müssen.
Ja, genau. Und manchmal, wie du schon vorhin gesagt hast, ist das nicht verarbeiten, sondern einfach Gefühle unterdrücken. Ich dachte mir so, okay, ich muss jetzt einfach weitermachen.
Ja.
Ich mache das jetzt und dies, aber dann, der Körper kann viel ertragen, aber es ist die Seele und
genau,
der Geist,
genau, genau, was man gar nicht
so
spürt, ne?
Kümmern muss, ja.
Das
wird dich irgendwann nachholen, wenn man sich nicht so drum kümmert. Das war jetzt deep.
Denkst du, wie lange hat dann diese psychische Tiefphase, nenn ich mal, dann angedauert? Also die kam ja dann irgendwann wahrscheinlich zurück, oder hat es dann bestätigt, okay, mir geht's doch nicht gut?
Ja,
war das dann eine längere Phase, oder?
Ja, mindestens 2 Jahre, wenn nicht sogar 3. Ich weiß noch, ich habe bestimmt 2 Jahre jeden Tag geheult. Aber musste so sein, damit ich das
Fall.
Ganze so verarbeiten kann. Und ja. Das
alles andere wäre auch untypisch, stell dir vor.
Sagen, also 2 Jahre ist ja dann wahrscheinlich noch eine gute Zeit dafür, was du erlebt hast. Ne?
Ja.
Also
und das kam aber später, ne? Nicht direkt nach der Amputation. Aber nach diesen Jahren, bestimmt waren das dann schon, also 3 oder 4 Jahre her nach der Amputation. Und die Leute dachten dann, okay, jetzt hat sie sich wahrscheinlich daran gewöhnt und ist nicht mehr so schwach, sage ich mal. Aber das kam, wie gesagt, erst da, als es schlimmer wurde.
Ja.
Ja, es ist auch nochmal 10-mal schlimmer, wenn du das nicht von Geburt an hast. Also klar, ist dann natürlich auch, ne? Aber wenn du das ja gewohnt bist, alles normal zu haben und dann diese Umstellung, ist ja nochmal was anderes.
Das habe ich mich auch oft gefragt, wie es wäre, wenn es von Natur aus so wäre. Weil ich kenne das jetzt nicht so, zum Beispiel, dass ich, keine Ahnung, in der Schule war und gemobbt wurde. Es könnte ja auch sein, dass das so kommt, weißt du? Und deswegen weiß ich nicht so, wie ist das, wie wäre es gewesen, wenn es von Natur aus so wäre. Und jetzt kenne ich halt so beides.
Was denkst du, warum hast du die Variante gewählt, dass du da so erstmal alles wegsteckst und nach hinten schiebst und dann erst dich damit beschäftigst? Ist das so eher, das kenne ich halt auch von mir, niemand eine Last sein, Familie, ne?
Sowieso.
Entlasten, sowieso. Weil die weinen eh, dann willst du nicht nochmal mit deinen eigenen Sorgen kommen. Obwohl das nichts Schlimmes ist, aber das ist halt diese eigene Psyche. Ist das so, so ein Ding gewesen?
Auf jeden Fall. Ich war ja auch immer selbstständig und alles alleine gemacht und sowas. Und als das dann kam, und dann kannst du plötzlich gar nichts mehr erstmal. Und sich daran zu gewöhnen, braucht auf jeden Fall viel Zeit.
Ja.
Ja.
Also auch da würden wir dann quasi jeden mitgeben, so wenn ihr Probleme habt, so steckt nicht immer alles alleine weg.
Ja.
Ihr könnt auch ruhig mit eurem besten Freund oder mit euren Eltern oder Geschwistern reden. So.
Ja,
das halt,
unbedingt
sagt halt
reden
Luca jedes Mal, weil ich halt auch sehr lange so gestrickt war, bis er mir dann gesagt hat, so ey, dafür ist die Familie am Ende des Tages da. So. Und wenn man heult man dann gemeinsam, statt dann alleine etwas mal wegzustecken. Ne?
Ja, ist so.
Weil man ja sieht, dass dann dadurch der Weg dann nach hinten dann ein viel schwieriger wird. Ne? Weil vielleicht hättest du dann eine kürzere psychische Tiefphase, vielleicht auch nicht, weiß man alles nicht. Aber zumindest ein Appell an die Leute, dass man da jetzt halt das anders macht.
Oder wenn man nicht mit der Familie sprechen kann, irgendwie dann wenigstens zum Psychologen oder so.
Ja, Hilfe gibt's immer.
Ja, das habe ich nicht gemacht, weil ich mir dachte so, nee, der wird mir ja nicht helfen können. Was soll der mir schon sagen? Aber es reicht schon, wenn man einfach manchmal darüber spricht.
Ja, eine Person auch, die, ja genau, mit der du darüber reden kannst, reicht. Ist wahrscheinlich besser, als den ganzen Tag in sich reinzufressen, weil, keine Ahnung, wie du auch schon gesagt hast, wenn du eine kleine Wunde hast, dann kannst du die wahrscheinlich am Anfang besser heilen, als wenn dahinter so eine Riesenwunde daraus entsteht. Ne?
Ja, das ist es.
Man denkt halt, dass man sich einen Gefallen damit tut oder der Familie einen Gefallen damit tut, wenn man das so runterschluckt. Aber das Ergebnis zeigt halt, irgendwie ist alles größer und größer geworden, jetzt kann ich das nicht handeln. Ich finde das
war auch irgendwie so ein bisschen, sorry.
Alles gut.
So ein bisschen so ein Druck von außen, weil alle erwarten irgendwie, dass du voll stark bist und dass du eine Inspiration bist. Und dann ist das so, okay, ich kann jetzt nicht zeigen, dass es mir schlecht geht und so weiter.
Boah, ja, das kann ich voll verstehen irgendwie.
Ja, aus heutiger Sicht natürlich schade, aber so, es ist einfach trotzdem, so gewesen.
Selbst wenn du, ne, nur weil du jetzt nicht von, kein Mensch ist nach der Amputation am Tag danach schon so, ja okay, ist jetzt halt so, normal muss das irgendwie verarbeiten. Aber so weit können viele vielleicht auch nicht denken. Ne? Das sind halt so Situationen, da werden die wahrscheinlich niemals stecken und deswegen können sie sich da halt auch nicht hineinversetzen. Ne?
Ich war auch einmal beim Psychologen und unser erstes Gespräch war auch schon so, dass sie gesagt hat, ich kenne dich durch Insta und ich finde dich voll stark. Und dann dachte ich mir so, okay, ich kann ihr jetzt nicht meine Schwächen zeigen.
Ja.
Klingt auch vielleicht
einfach ein
Quatsch, aber so. Voll, ja. Und dann dachte ich so, okay, ich komme hier nicht nochmal hin.
Ja,
okay.
Ja, auch wenn sie das nicht böse meinte.
Jetzt verstehen wir aber auch, warum, weil ich glaube, das war auch in irgendeinem Story von damals, dass du gesagt hast, so Psychologen, da fühlt sich halt, glaube ich, nicht so ganz verstanden. Da warst du ein bisschen skeptisch so dagegen.
Ja,
jetzt versteht man aber auch eher, so, womit das zusammenhängt. So, ne? Dass das, und du hast ja auch offen gesagt, so heute würdest du es machen oder heute würdest du es auch den Menschen mitgeben. Geht, sucht euch Hilfe. Hat wahrscheinlich nur Vorteile, ne? Weil im schlimmsten Fall sitzt du halt da und hast dir einfach was von der Seele gesprochen. Das reicht ja manchmal einfach schon. Selbst wenn dieser Psychologe wahrscheinlich nur einmal nickt oder sagt, ja, du hast recht. Ich glaube, das macht schon sehr viel mit einem, statt das im Kinderzimmer oder wo auch immer auszumachen, ne?
Ja, unbedingt.
Wolltest du noch was sagen, oder? Mhm. Okay. Was denkst du, woher kam das mit dem Psychologen? Weil, dass du emotional sein kannst, das hat man ja auch in diesem RTL-Beitrag gesehen, als es da zu dieser Begegnung mit, ich hoffe, ich spreche den Namen nicht falsch aus, Popov kam. Es war ja dieser Spitzensportler von damals.
Ah, ja.
Kannst du oder soll ich es versuchen, erklären, wer das ist, damit die Leute nicht jetzt ein Fragezeichen...
Ja, erklär du, ich glaube, du erklärst das besser.
Also, wenn ich nicht falsch liege, war... Oder ist Popov auch ein Spitzensportler, / Athlet, halt einer, der auch sehr sportaffin ist und dem halt auch ein Bein fehlt. Und neben seiner Sportgeschichte ist er halt auch medial, ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist, aber medial war er halt auch bekannt, sodass es unter anderem dann zu Shows wie Let's Dance und so weiter kam. Und da wahrscheinlich über RTL, ich weiß es nicht, da ist es zu diesem Kontakt und zu diesem Austausch gekommen, sodass er, glaube ich, über Brücken dir wiederum Sportprothesen klar gemacht hat. Über Ecken und Kanten, so in diese Richtung, so würdest du man das gezeigt, aber darüber wollen wir ja gar nicht sprechen, sondern eben, als der dann so ein paar Worte dann über dich verloren hat, hast du auf einmal angefangen zu weinen.
Ja, es war so, wir hatten uns davor auch unterhalten über halt Prothesen und dass er auch so schwierige Zeiten hatte. Und das dann zu hören, dass jemand ungefähr so die Story kennt, was man durchgemacht hat, das war dann so emotional.
Ist wahrscheinlich auch nochmal was anderes, wenn du jemanden triffst, der so ein ähnliches Schicksal hatte, ne?
Genau,
das
ist es.
Weil das findest du ja auch nicht jeden Tag.
Ja.
Das stimmt wohl. Das stimmt. Und nicht nur Popov hat ja Sport gemacht, du warst ja auch vorher sehr sportaffin. Man hat so auch Bilder von dir eingeblendet bekommen, wie du an diesem Sportplatz warst und so weiter und so fort. Oder du hast auch gesagt, so ein Wunsch wäre es sogar direkt wieder loslaufen zu können. Hast du Sport auch damals genutzt als so ein Ventil für Stressabbau? Oder?
Ja, ich war wie jeden Tag wirklich beim Sport. Es war jetzt nicht so, dass ich voll die Bodybuilderin war oder so, aber ich habe halt immer Sport gemacht und das war so hobbymäßig und auch Stressabbau, alles. Also
viel, Gym, meinst du?
Ja. Ist nichts Großartiges, aber.
Ich stelle mal direkt eine Frage an euch beide, weil das euch beide halt betrifft. Dann hat Baser nochmal Zeit zu überlegen. Schauen wir mit Luca an. So, Sport ist ja auch bei dir so ein Ding, wo du halt Stress abbaust.
Mhm.
Wie würdest du es handhaben, wenn Sport auf einmal von heute auf morgen wegfällt und du jetzt auf einmal, muss ja auch nicht komplett wegfallen, kann auch sein, 3 Monate, 6 Monate Ausfall.
Mhm.
Und du dann irgendwie merkst, okay, irgendwie habe ich kein Ventil mehr, wo ich meinen Stress abbauen kann. So.
Ja, das wäre halt Katastrophe für mich. Also keine Ahnung, wenn es jetzt so wäre wie bei dir. Ich weiß nicht, kannst du wahrscheinlich im Gym sehr wenig machen, ne? Hast du mal ausprobiert?
Ja, also ich mache halt Bauch, Beine, Po.
Ja, das klappt auch. Also somit.
Nicht alles. Mhm. Also ich bin zum Beispiel an der Beinpresse, Hip Thrust und sowas, aber mein Körper arbeitet nicht mehr wie früher. Und dann habe ich, wenn ich zum Beispiel Kniebeugen mache, dann ist das Problem eher meine Beinprothese, dass ich dann Druckstellen kriege und dann nicht mehr so viel machen kann. Und dann falle ich dann doch mal 2 Wochen aus und Sport ist ja ein bisschen undankbar.
Ja, das stimmt wohl.
Ja, ich würde es halt ähnlich machen. Hauptsache, ich bin da, selbst wenn ich, keine Ahnung, den Muskel dann nicht treffe oder so. Ich würde halt irgendwie versuchen, drumherum zu trainieren. Einfach, weil das so ein Ding in meinem Leben ist. Ich gehe da halt auch, wie das für dich auch war, einfach so Therapie, ne? Gehe ich da auch hin. Deswegen, mir steht da gar nicht so im Vordergrund, dass ich da jetzt so krass Muskeln aufbaue, sondern einfach dieses Ding im Kopf, ne? Aber wenn ich jetzt komplett raus wäre, das wird schon krass, auf jeden Fall bei mir reinscheppern, ne?
Also du würdest schon was an deiner Laune merken, wenn ich jetzt sagen würde, so oder morgen, ab morgen 3 Monate kein Sport, würdest du wahrscheinlich sehr früh schon merken, irgendwas stimmt hier nicht.
Ja, das war wahrscheinlich bei dir auch so, ne?
Genau.
Deswegen, also da hätte ich auf jeden Fall schon so ein leichte, wie soll man sagen, Depression würde ich jetzt nicht sagen.
Eine Downphase auf jeden Fall.
Genau, Downphase würde es gut beschreiben. Vor allem, wenn man jetzt zum Beispiel nicht irgendwas hat, was man alternativ machen kann, ne? Weil ich hätte jetzt keinen Bock, irgendwie den ganzen Tag Netflix zu gucken.
Nein, das ist halt so meine Frage. Also die Hauptfrage ist eigentlich so an euch beide gerichtet. Vielleicht hast du damals eine Lösung gefunden, vielleicht auch wenn zu spät, sorry. Wenn jetzt Sport bis dato dein Ventil war, wo du Stress abgebaut hast und du jetzt den Stress deines Lebens hast, wir haben alles gehört, Amputation, Herzinfarkt und alles, was war, dann hättest du ja vielleicht sogar Sport am meisten gebraucht, um irgendwie Stress abzubauen. Jetzt sagen wir aber, Sport geht nicht mehr. Was war dann irgendwann deine Alternative?
Ich hatte keine Alternative, tatsächlich. Ich habe dann angefangen, zu Hause irgendwelche Sachen zu machen, irgendwie so ein bisschen.
Also auch wieder in Richtung Sport. Also da war kein Buch lesen, kein Malen, keine Ahnung.
Auch, ich habe alles versucht, aber Sport war wirklich das Einzige, was so Stress abgebaut hat.
Schon das
also,
krass.
Aber so Netflix oder so, keine Ahnung, hast du dich dann hingelegt und sowas geguckt oder was weiß ich.
Ist nicht so mein Ding.
Meins auch nicht. Und ich glaube, du kannst dich da auch mental dann einfach nicht drauf konzentrieren.
Ja,
ne?
Genau.
Mhm. Vor allem Sport machst du ja jeden Tag so, ne? Und Netflix, guckst du jetzt einen Film, guckst du zwei, lass 10 Filme sein, nächste Woche bist dann wieder da, wo du vor einer Woche warst, dann bist du halt wieder traurig so. Ne? Deswegen ist halt wichtig halt, vielleicht neben dem Sport dann noch ein Ventil zu haben, wo man halt Stress abbauen kann.
Oder ich bin spazieren gegangen. Ich dachte mir wenigstens.
Tut, glaube ich, auch gut, ne?
Wenigstens das, obwohl ich so Joggen und sowas nie gemocht habe.
Okay.
Aber ich dachte mir wenigstens ein bisschen gehen.
Kopf frei kriegen.
Ja, genau.
Oder so Kontakte vielleicht auch, ne? Mit Freunden treffen. Keine Ahnung, ob du das konntest zu der Zeit, dass du gesagt hast, okay, ich treffe mich jetzt halt Zeit vertreiben, weiß ich nicht. Besser als den ganzen Tag zu Hause zu sitzen.
Ja, das auf jeden Fall. Aber so Fernsehen und Chillen war nicht so mein Ding.
Ja, verstehe ich.
Ich glaube, wenn man so aus diesem Wohnzimmer, sag ich mal, nicht rauskommt und ganze Zeit da hockt, dann die Probleme werden im Kopf immer größer. So, ne?
Ich war ja auch lang genug zu Hause, weil ich da noch keine Prothesen hatte, weil alles noch verwundet war. Und da war ich monatelang zu Hause.
Ja.
Und ich konnte es kaum abwarten, wieder rauszugehen.
Guter Punkt von Luca eigentlich wegen Freunde. Hat sich da in deinem Freundeskreis was getan oder hast du auch da vielleicht gedacht, ich werde nicht verstanden oder die checken nicht? Weil ich glaube, jeder, der gesagt hätte, so, ich verstehe das, so was du hast, labert
ja
eigentlich scheiße, ne?
Muss
weil
man ja nicht verstehen, ist es
verstehen?
Ja Hauptsache
da sein.
Genau, man muss nicht immer alles verstehen und.
Ja, das kam, aber das hat geklappt quasi, dass Menschen für dich da waren, oder?
Ja, also ich
meine, du hast ja auch
zwei Schwestern.
Genau.
Die sind ja wie meine besten Freundinnen.
Ja.
Und auch so, ich habe neue Freundinnen auch dazu gewonnen. Alte wurden auch mal aussortiert. Das kommt einfach damit, weil es kommt einfach so. Das kann, glaube ich, jeder, der irgendwas erlebt oder viele irgendwie
das
verstehen.
Stimmt.
Ja, vor allem, dann kommst du in eine Situation, wo du dir so denkst, keine Ahnung, man kennt das ja, wenn irgendwie ein Freund mal nicht hinter einem steht oder so und dann hast du noch so eine Geschichte hinter dir und dann denkst du dir eigentlich selbstverständlich, wenn du das und das jetzt machen würdest, die machen aber so noch schlimmer oder so.
Ja, genau.
Ja, ich kann mir das voll vorstellen. Dann denkst du dir auch, was seid ihr für Freunde, ne?
Ja, genau. Es gibt auf jeden Fall immer so Situationen. Es war jetzt nicht so, dass Leute gesagt haben, du bist jetzt amputiert, ich will nichts mit dir zu tun.
Ja.
So jetzt nicht. Aber durch irgendwelche Situationen.
Das wäre noch schön, aber hat man wenigstens einmal diese Meinung einmal offen und so klipp und klar gehört, dann kann man seinen Weg selber bestreiten. Ja. Ist ja manchmal immer so durch Ecken und Kanten. Ja, genau. Ne? Selbstständigkeit, hast du gesagt, ist ja für dich auch ein großes Thema gewesen, so, ne. Du hast davor schon viel gemacht, viel gereist, Sport gemacht und man hat auch in diesem RTL-Video schon sehr, sehr, sehr früh gesehen, vor allem weil ich das mit diesen Prothesen ein bisschen verzögert hat, wie du da direkt am Essen bist, ohne Prothesen, am Zähneputzen bist, am Schminken bist. So, wie ist das aus heutiger Sicht? So, was klappt alles oder was klappt auch vielleicht nicht so mit den Prothesen?
Also,
so, wie ist dein Alltag?
Es klappt vieles. Also, ich kann meinen Alltag, könnte ich alleine so leben. Also, es ist schwieriger, es dauert vieles länger, aber es klappt. Ich brauche zum Beispiel Hilfe, wenn ich meine Schuhe wechseln will.
Mhm.
Das klappt dann nicht so. Oder manchmal habe ich irgendein Problem mit der Prothese, dass ich das dann nicht selber dann anziehen kann. Da brauche ich dann auch Hilfe. Oder einfach, keine Ahnung, beim Kochen oder so.
Ja.
Ich bin jetzt keiner, die irgendwie kochen kann. Konnte ich auch früher nicht, deswegen zu meiner Verteidigung. Aber ja, einfach so Kleinigkeiten. Zum Glück, das meiste kann ich jetzt schon alleine und das war halt nicht selbstverständlich.
Ja. Und du hast ja verschiedene Prothesen, ne? Also für alle, die das vielleicht noch nicht gesehen haben oder nicht kennen, du hast halt Prothesen, Armprothesen und Bein- Fußprothesen, die nutzt du dann halt auch im Alltag. Mhm. Das ist ja auch immer eine sehr kostenspielige Sache, glaube ich, oder? Also ich weiß nicht, wie das mit den Krankenkassen ist. Übernehmen die das per se oder gucken die, ob das für welchen Zweck man das nutzt, ob das für den Alltag ist, für Sport oder wie ist das da so gestrickt?
Ja, also ich habe jetzt die Prothesen, die hat die Krankenkasse übernommen. Das war auch mit den Beinprothesen. Ich habe auch so künstliche Armprothesen, aber da hat die Krankenkasse gesagt, nee, das brauchst du nicht. Deswegen übernehmen die das auch nicht. Ich habe es dann selber gekauft, aber ja.
Du lebst noch zu Hause?
Mhm.
Wäre das irgendwann mal so ein Wunsch, quasi alles selbstständig hinzubekommen? Oder ist das so ein Ding, wo man sagt, ey, irgendwo muss man auch ehrlich sein, das geht nicht und deshalb bin ich da auf Hilfe angewiesen oder wie ist das?
Ich wollte ausziehen vor meiner Erkrankung.
Das habe ich mir gedacht, weil du halt 100-mal gefühlt in allen Videos immer selbstständig gesagt hast. Man hat gemerkt, so wie wichtig dir das
ist. Ja, und dann kam das so gar nicht mehr in Frage, weil plötzlich hatte ich eine Behinderung und ich konnte mir das Leben so gar nicht vorstellen. Und ja, und dann wurde halt immer alles besser, alles mit der Zeit. Aber jetzt ist es auch so, dass ich mir denke, so würde es klappen. Ich weiß nicht, man hat ja immer so ein bisschen Unsicherheiten und dann weiß man nicht so, klappt das, klappt dies. Auch die Wohnungen in Köln sind ja auch sowieso teuer. Aber,
das stimmt wohl.
Ansonsten, ja, ist ein Wunsch, aber ich weiß halt nicht. Ich habe schon so ein paar Gedanken, wo ich mir denke, okay, wird das klappen, wird dies klappen, deswegen dann mal sehen, was die Zeit so bringt.
Genau, bald diese Gedanken erstmal für dich, damit es auf jeden Fall in Erfüllung geht. Wir drücken dir auf jeden Fall dahingehend die Daumen. Du hast auch mal in so einem, ich glaube, Zeitungsartikel den Wunsch von Autofahren nochmal geäußert. Wie sieht's da aus?
Auch da, es wäre cool.
Ein Traum, der noch lebt?
Ja, aber ich weiß nicht, ich bin auch so impulsiv, deswegen, ob ich da irgendwas machen würde, keine Ahnung.
Im Sinne von falsch machen würde beim Autofahren, oder was meinst du?
Schnell mal abbiegen, so.
Ach einfach so, mal irgendwann gegen einen Baum fahren oder so. Impulsiv als Mensch, das so. Ja, okay.
Ja, ich mir denke so, vielleicht also ist das doch besser.
Wenn es vor der Erkrankung gewesen wäre, hätte
ja,
da
hatte
Probleme.
Ich auch mal so Sekundenschlaf dann.
Ja, okay.
zumindest ehrlich. Ich habe da noch eine Frage. Man hat, also viele hören sich ja diese Geschichte an und danach bekommt man alles mit, ne, von Amputation bis Herzstillstand und alles, was wir heute erwähnt haben. Und dann denkt man, okay, das ist jetzt das Ergebnis. So, wir haben jetzt ein bisschen diesen Weg aufgeklärt, damit die Menschen auch einen Weg dahinter haben. Aber so wirklich hinter dir gelassen hast du es ja nicht, ne, weil wir haben so Stories, glaube ich, gesehen von sogar letztem Jahr noch und vom vorletzten Jahr. Hängt das auch noch alles mit dem
mit Krankenhaus?
Genau. Hängt das noch alles damit zusammen? Also
ja, also ich bin ja nierentransplantiert und es ist so, dass immer wieder mal was kommen kann. Mal geht es mir voll gut und dann liege ich am nächsten Tag irgendwie lebensbedrohlich im Krankenhaus. Es kann passieren, weil dadurch, dass ich halt eine Niere bekommen habe, nehme ich auch starke Medikamente und da kann auch schnell mal was schief gehen, weil diese Medikamente unterdrücken mein Immunsystem und dann bin ich halt anfälliger für Infekte oder halt schlimmere Sachen. Deswegen. Okay.
Also diese Krankenhausaufenthalte basieren halt dann darauf, dass es dir dann mal aus dem Nichts schlecht ging quasi, ja, und du dann
die
wieder.
Die gehören auch zu mir, aber ich versuche mir auch.
Ist aber auch krass für die Psyche, ne? Also da quasi immer irgendwo im Hinterkopf zu haben, so es kann morgen wieder schlimmer werden, das stelle ich mir halt schon so ein bisschen schwierig vor. Wie hast du es da gelernt, damit umzugehen?
Ich habe wirklich, ich sage das immer wieder, aber es ist so wichtig, viel innere Arbeit gemacht und gelernt, dankbar zu werden. Weil ansonsten hatte ich immer, ich habe so eine Krankenhausphobie. Kann man sich ja vorstellen, warum.
Ja,
und immer bevor ich ins Krankenhaus gefahren bin, habe ich immer voll geheult. Ich hatte voll die Panikattacke und sowas. Und ich habe dann irgendwann nach dieser ganzen inneren Arbeit und ja. Dankbarkeit und sowas, habe ich das einfach so angenommen, akzeptiert. Und jetzt, wenn ich im Krankenhaus bin, dann denke ich mir immer, okay, du kannst es nicht beeinflussen, du kannst nichts dagegen machen. Ja. Und dann kann ich halt nur positiver denken.
Also, ist auch stark.
Also allein so die Emotionen da rauszulassen, obwohl man jegliche Gründe hat, jeden Tag losheulen zu können, ohne das jetzt ne, zu übertreiben, aber da einfach zu checken, das ist ein Teil von mir und das kann immer passieren und damit so stark und nüchtern umzugehen, das schafft halt nicht jeder. Das ist eigentlich wieder nur so ein Mehrwert, was sich da jeder mitnehmen kann. Ne?
Ich sage deswegen auch immer, ich bin nicht wirklich optimistisch,
ja.
Sondern eher positiv. Also ich denke nicht, es wird alles gut, sondern auch wenn es schlecht wird, dann gehe ich irgendwie gut damit um. Also ich mache das Beste irgendwie draus.
Ja.
Ja, ist ja richtig so, weil beeinflussen kannst du es eh nicht. Ne?
Genau, aber das zu lernen.
Ja.
Dauert halt.
Wie dankbar bist du, Luca? Weil Dankbarkeit ist wirklich so ein Riesenthema. Wenn ich mal so ein Beispiel lostreten kann, das hängt vielleicht jetzt wieder mit Medizin zusammen, aber man kennt das, man ist mal ein bisschen krank oder irgendwas passiert.
Dann auf einmal kommt es in deinen Kopf, wie dankbar man eigentlich sein sollte.
Genau, also auch wenn ich beim Arzt bin, so man hört dann doppelt und dreifach zu, dann sagt der, mach jetzt ab jetzt so oder iss weniger das oder was auch immer die Maßnahmen sind. Und dann ist das ja voll bei dir, nimmst das voll ernst und du willst das dann noch machen, du machst es dann vielleicht 2 Wochen, 3 Wochen, aber irgendwie ist der Mensch so ausgelegt, würde mich mal interessieren, ob das auch bei dir der Fall ist noch, dass man, keine Ahnung, einem halben Jahr später wieder merkt, so dass man wieder eigentlich faul ist und sich irgendwie darauf ausruht, dass es einem gut geht, sodass diese Dankbarkeit halt irgendwie wieder verschwindet.
Das ist tatsächlich so.
Oder
ja.
Sei es bei Thema Eltern oder so, wenn die immer gesund sind, denkst du dir, okay, ist normal, dann auf einmal Krankheit oder was weiß ich.
Genau.
Dann denkst du dir, boah, wie schön war das eigentlich, ne?
Genau, ich gehe mal ein bisschen weniger raus, spiele mal ein bisschen mehr mit meinen Eltern, genau. Ne? Und dann machst du das ein paar Tage, paar Wochen.
Bis
und dann,
es wieder normal wird, genau. Dass die gesund sind, ne?
Hast du so Momente, wo du mal vielleicht, wenn du so richtig ehrlich, also jetzt nicht bezüglich der Sache, weil ich glaube, das passiert einmal, dann wird diese Kerndankbarkeit diesem Thema gegenüber auf jeden Fall da sein, aber so andere Themen, keine Ahnung, kann ja alles sein, Sport, Aussehen, was auch immer, wo du vielleicht undankbar wurdest und dann gecheckt hast, ey, besser, worüber rede ich hier? So vor Jahren hätte ich mir noch gedacht, Gott sei Dank, und jetzt erwische ich mich, wie ich sage, keine Ahnung, die Haare gefallen mir nicht.
Genau,
ich muss jetzt irgendwas in den Raum schmeißen.
Ja,
ne?
Genau, zum Beispiel mit den Haaren. Ich habe gemeckert so, oh Gott, meine Haare, die sitzen nicht. Und dann kam so kurz so, hey, du hattest mal damals, als das Ganze war, unnormal Haarausfall. Und du wärst jetzt dankbar, dass du das hast.
Ja.
Und dann komme ich immer so kurz klar. So. Und das ist bei vielen Sachen so. Ich glaube, das geht echt irgendwann weg.
Der Mensch ist, glaube ich, einfach so. Ne? Ich verstehe nicht,
so.
Versteh nicht, warum, aber irgendwie... Ja. Ruht man sich da auf irgendwas aus, sodass das einen immer wieder einholt.
Ja, ich finde, man sollte auf jeden Fall dankbar sein, das immer im Hinterkopf behalten, aber ich finde, das sollte jetzt auch nicht so dein Leben so, weißt du, so, dass du jetzt jeden Tag so das auf Kampf machen möchtest, weißt du, dass dich das so beeinflusst, aber man sollte es auf jeden Fall immer im Hinterkopf behalten, das so zu schätzen wissen, vor allem, wenn man gesund ist und sowas.
Ja. Und dann halt eben so selbstreflektiert sein, dass wenn mal die Undankbarkeit einen einholt, dass man dann wieder denkt, okay, warte mal, entspann dich mal so. Ne? Ich glaube, das ist ja eigentlich das Wichtigste.
Und Dankbarkeit kommt ja nicht einfach von heute auf morgen. Das ist auch nicht so, dass man nur dann dankbar ist, wenn man irgendwas Schlimmes erlebt. Manchmal hat man alles und ist einfach so unglücklich.
Ja.
Und bei mir war das zum Beispiel, als ich aus dem Krankenhaus kam, war ich erstmal voll dankbar, boah, ich habe das und das überlebt und ich lebe und sowas und das ging irgendwann weg und dann war das so, warum lebe ich denn, ich will das gar nicht und sowas und dann habe ich versucht, als ich diese Depri-Phasen hatte, das klingt auch so, das, was man halt immer hört, so ein Dankbarkeitstagebuch. Ich dachte mir so, ach, das bringt doch alles nichts, ja, ist doch Quatsch. Und dann habe ich jeden Tag Sachen aufgeschrieben, für die ich dankbar bin. Und erst fällt einem nichts ein, weil man einfach wirklich nicht dankbar ist, das merkt man nicht. Und das waren dann so kleine Sachen wie so, ja, ich bin dankbar für die Menschen, die ich in meinem Leben habe. Und dann der Kaffee, der mir morgens schmeckt. Wirklich so unnötige Sachen, die so klingen. Und irgendwann habe ich gemerkt, hey, das wirkt Wunder. Ich habe das Leben irgendwie mit ganz anderen Augen gesehen. So.
Ja, vor allem, weil das wahrscheinlich dann auch so viele Sachen werden, dass du halt diese ganze Geschichte von dir das so ein bisschen übertönt, ne?
Ja. Ich habe auch gedacht so, okay, sei einfach mal dankbar für die Dinge, die du nicht hast. Da gibt's auch ganz viel.
Ja,
so.
Das stimmt. Jetzt haben wir ja gut über uns selber gesprochen. Jetzt dürfen wir auch über andere reden. Wie ist das so mit der Gesellschaft? So, hast du da schlechte Blicke oder bemitleidende Blicke wahrnehmen müssen, wegen Prothesen oder ohne Prothesen? Wie ist so da der Blick, der gesellschaftliche Blick oder die Wahrnehmung?
Ich denke, ihr könnt euch das auch vorstellen, also wie ich angestarrt werde.
Heute immer noch, ne?
Ja, klar. Sieht man ja nicht oft, ich verstehe es auch irgendwo, aber ich finde es einfach netter, wenn man entweder höflich fragt, neugierig oder mal guckt, ist auch okay, aber ich habe Sachen gesehen, die Leute starren richtig, wo ich schon denke, so, mir ist das unangenehm. Und
in beiden Fällen, also wenn mit Prothese oder ohne oder in beiden Fällen, egal wer was?
Ja, mit Prothesen ist das, also ohne Prothesen sind die Leute so ein bisschen bemitleidender, dann ist das so die Arme und mit Prothesen ist das dann, was hat die denn da? Was ist das denn? Oh Gott.
Okay, so, oh, und dann so eine Interessensfrage. Krass.
Genau, und ohne Prothesen gucken die dann auch eher weg, weil die dann denken so, okay, besser gucken wir nicht. Aber
finde ich krass, dass eigentlich der gleiche Umstand so, ne, auch egal ob mit oder ohne, am Ende ist es Baser, dass sich das aber in den Köpfen der Menschen ändert, so, ne, dass man einmal so drauf schaut und einmal so drauf schaut. Und du sagst auch nach 8 Jahren ist das quasi immer noch so das Gleiche.
Es ist so, ja. Aber man gewöhnt sich daran, wirklich. Man muss sich nur trauen. Und weil ich dachte anfangs, okay, ich werde solche Prothesen nicht tragen. Ich werde diese kosmetischen und bloß, dass man das nicht sieht und sowas. Aber wie lange willst du dich verstecken?
Ja, auf jeden Fall.
So.
Finde ich gut. Gehört auch zu deiner Selbstreflexion, zu deiner Stärke.
Ich habe auch viel Zeit verloren durch diese Amputation, Krankheit und sowas. Und ich dachte mir dann so, wenn ich nicht selbstbewusst werde, wie soll ich dann so weiterleben? Wenn ich 80 werde, keine Ahnung.
Vor allem, wenn nicht du, wer dann? Du hast so viel erlebt. Ich glaube, du kannst auf jeden Fall stolz auf dich sein. Ne?
Danke.
Einfach rausgehen und einfach dein Ding machen. Das finde ich, glaube ich, ganz wichtig. Neben dieser echten Welt gibt es ja dann auch noch die mediale Welt. So, wie kam es so zu Instagram? War das ein geplanter Weg oder ein Weg, der sich ergeben hat?
Ja, komplett. Also ich hätte auch niemals gedacht, dass ich überhaupt was in diesem Bereich mache, weil das einfach so gar nicht mein Ding war. Und dann habe ich halt einfach mal ein Foto gepostet, weil damals waren alle neugierig aus meinem Umfeld so. Dann habe ich ganz viele Freundschaftsanfragen bekommen.
Ach krass.
Ja,
man, also du warst auf Instagram ganz mal privat.
Genau, genau. Und dann dachte ich mir so, boah nee, jetzt denkt jeder von mir, oh Gott, die Arme. Und ich wollte nicht so diese Mitleidstour. Und dann habe ich einfach öffentlich ein Foto gepostet. Ich war dann öffentlich, habe dann ein Foto gepostet ohne Prothesen. Und dann ging das auch voll viral. Dann haben das auch ganz viele Influencer gepostet. Und da war ich auch dankbar für die Influencer. Also die kann man nicht immer schlecht reden, deswegen. Und dann habe ich voll viel Aufmerksamkeit bekommen, voll viel Liebe. Und das hat mich auch so gepusht, weil das war dann so, hey, die Leute sagen voll süße, voll nette Sachen zu mir. Und das hat ganz gut getan. Und mit diesen guten Sachen kamen natürlich auch dann so schlechte Nachrichten.
Echt jetzt?
Ja, ich bin jetzt keine Person, die wirklich viel Hate kriegt. Das wundert mich auch irgendwie, weil nicht, dass das normal wäre, aber bei anderen sieht man ja mal, dass die voll viel Hate kriegen. Und war jetzt bei mir nicht so der Fall, aber es war immer Thema. Es hieß immer so, ja, du hast so viel erlebt, aber
machst du denn viele Videos zu deiner Geschichte? Also machst du jetzt Videos, wo du sagst, Leute, ich zeig euch mal, wie man mit Armprothese dies macht und jenes macht? Oder zeigst du einfach nur dein Leben? So
ich zeig eigentlich ehrlich gesagt nur mein Leben, weil mir kommt es ein bisschen komisch vor zu zeigen. Weil für mich ist das mittlerweile voll normal.
Ja.
So, ich habe mich daran gewöhnt und dann denke ich mir so, die Leute können sich oft schon vorstellen, wie ich das mache.
Ja.
Aber dann reagieren die Leute ganz anders drauf. Die dachten, die sagen dann zum Beispiel so, ach, du machst deine Haare selber, das wusste ich nicht und sowas. Und dann denke ich so, okay, es ist nicht so bewusst, wie ich das mache, aber ja, auf Social Media zeige ich eher so mein
Ich glaube, wenn ich Luca den Experten frage, ich denke mal, der hängt das zusammen, dass da ein bisschen weniger Hate ist, oder? Weil die das ja nicht zur Schau stellt oder extra demonstriert, was man alles damit machen kann oder nicht machen kann, dann ja, kommen die Leute, glaube ich.
Aus. Also ich meine, Hate kriegst du ja immer. Eigentlich kann auch sein, dass du das, ne, keine Ahnung, kannst du ja ein Tanzvideo machen oder so mit Prothese, wenn schon Leute schreiben.
Genau, aber genau Lina, das macht sie ja nicht.
Ja, genau, aber ist ja bei Lina nichts anderes, ne? Da kommen auch unter manchen Videos, wo du gar nicht damit rechnest, genug Hater.
Ja, stimmt auch. Ja. Einfach wenn, ja, stimmt auch. Ja,
ich kriege auch Hate-Nachrichten so manchmal.
Ja, wir hatten ja kurz mal drüber geschrieben mal. Da hatte ich auch gefragt, hey, hast du irgendwelche Videos, worauf ich reagieren kann?
Ja, sonst wäre das auch cool.
Eigentlich kriege ich kein Hate. Eigentlich voll cool.
Ja, also viel Hate kriege ich nicht. Oder vielleicht werden auch andere verletzt mit den Nachrichten, die ich kriege. Weil manchmal zeige ich die so meiner Familie und so. Aber ich habe mich so dran gewöhnt, so keine Ahnung.
Ja. Deswegen, weil normalerweise machen wir immer dieses Format hier in dem Podcast, welche Kommentare verletzen dich am meisten oder so. Aber wenn hast du da irgendwelche Beispiele, wahrscheinlich eher weniger, ne?
Also ja, wie gesagt, ich kriege Hate-Nachrichten, aber nicht so, dass mich das verletzt.
Mhm. Ja. Du hast jetzt nicht eine Bezeichnung, die man immer bei dir benutzt, wo du sagst, hey, dieses Wort, das triggert mich oder warum?
Nee, also ich werde auch alles Mögliche genannt, ne? Mit
ja, brauchst du nicht
Roboterarmen und sowas.
Du nicht auf, Ideen bringst, aber krass, dann fällt das ja quasi. Aber
das finde ich eher lustig und das ist auch nicht so dieses verkrampft lustig finden, damit ich irgendwie damit umgehe. So ist das nicht. Ich finde es wirklich lustig. Also.
Ja. Kommt halt immer drauf an, wie die Leute das machen, ne? Ja. Und was du für eine Person bist. Ich finde, das sollte man jetzt natürlich nicht einfach drauf losschreiben. Aber wenn du es mit Humor nimmst, ist es schon mal besser, als wenn du davon, also
ich krieg zum Beispiel oft die Nachricht, dass ich nicht wie eine Türkin bin, weil ich mich so freizügig anziehe und weil ich, keine Ahnung, nichts auf Türkisch poste und so. Also
ja. Das kriegen aber alle Türken, glaube ich.
So, dass
man da nichts auf Türkisch mal gehört.
Ja.
Deswegen.
Deshalb postet Luca ab und zu mal was auf Türkisch. Deshalb. Nein.
Quatsch. Ich dachte schon.
Aber dann
das
fällt
nervt
dieser,
mich schon so.
Ja, verstehe ich. Dann fallen die anderen Fragen für dich weg quasi.
Ja,
also,
ich sehe gerade, Rihanna folgt dir. Stimmt das?
Ja.
Das ist crazy irgendwie.
Ja, das ist echt crazy. Ich war ja
Wie
unnormal.
Wie kam das zustande?
Fan. Ich war so ein krasser Fan. Also ich bin es immer noch natürlich. Und dann hat meine Community gesagt so, ey, wir müssen Rihanna markieren, dass sie irgendwie aufmerksam auf sie wird
das
und blablabla.
Das ist echt krank.
Das ist voll süß. Und dann denkt man sich so, boah, krass, was die Leute für einen machen. Das war richtig süß. Dann hat sich jeder irgendwie voll eingesetzt, die haben die markiert und so. Die hat sogar ein Foto geliked.
Krass. Die kennen sich einfach.
Es gibt ja unzählige Menschen, die so markiert werden. Ne? Ich will gar nicht wissen, wie oft Ronaldo irgendwo irgendwelchen Verein markiert wird.
Ja, deswegen bei Rihanna dachte
dass
ich so,
Rihanna da reagiert hat. Ja, das
die
ist schon
doch bestimmt auch 200 Millionen oder so. Wie viel hat die?
Ja.
Irgendwie sowas, knapp, ne?
Ja.
Ja.
Du bist schockbar. Heute immer noch so ein großer Fan.
Ja, voll.
Wie kam das eigentlich? Einfach so wegen der Mucke oder hast du selber gesungen, hast du selber getanzt oder einfach so inspirierende
Alles.
Frau?
Alles, also getanzt habe ich sowieso voll gerne und dann Rihanna, keine Ahnung. Die war immer so ein Vorbild für mich so. Mhm.
Ja.
Deswegen.
Krass, man folgt ihr einfach.
Ja.
Willst du die anderen Fragen noch stellen hier rund um?
Nein, lass mal, Alter, die kannst du stellen. Oder?
Übrigens, das Hate reduzieren, was,
also,
was
ich
ihr
dachte,
vielleicht.
Wir sind schon bei der Holzfrage.
Nein, nein. Wir, ob, was nein, ihr vielleicht einfallen würde oder sagst, das macht so in der Form keinen Sinn, weil sie halt keine Erfahrung davon hat. Ich finde es gut, dass wir einfach so offen damit umgehen.
Ja, finde ich auch. Ich würde es weglassen.
Okay. Dann wären wir schon bei der vorletzten Frage in dem Fall. Das sind so deine Zukunftspläne. Wenn du etwas offenlegen kannst, dann werden wir uns natürlich freuen, so was so deine nächsten Steps sind, was du so in der Timeline hast.
Was ich so vorhab. Also, ich sage es auch immer wieder, dass ich gar keine großen Zukunftspläne mehr habe oder mache, weil ich habe gesehen, das Leben kann irgendwie knallhart treffen, wenn du Pläne machst, hat das Leben irgendwie andere Pläne, ne? Und ich genieße es einfach, ehrlich gesagt, zurzeit, dass es mir gut geht, dass ich so Frieden im Herzen habe und das ist die Hauptsache, weil es kommt, wie es kommt, ich kann nichts beeinflussen. Natürlich immer weiter Sport machen, mich gesund ernähren, fit bleiben, ne, das Übliche und der Rest.
Wann denkst du, kommt dieser Beitrag bei ZDF raus? So auch?
Am 30. Mai wohl. An meinem 30. Geburtstag.
Mai. Ja. An deinem Geburtstag.
Ja, zufälligerweise. Aber ja.
Dann sind wir auch schon bei der Abschlussfrage, bei der Lieblingsfrage von Luca. Luca, wenn du willst, kannst du dir die Ohren dazu halten, oder?
Das ist eine Frage Todes-Cringe irgendwie.
Oh nein, jetzt kommst
du. Nein, nein, die ist nicht cringe. Die hat einen Mehrwert, wenn du die verstehst. Und auf jeden Fall ist Base auf jeden Fall genau die Expertin dafür. Wir sind ja hierbei aus einem Holz. Aus einem Holz ist ja ein Sprichwort, was du sicherlich kennst. Und wenn du dich jetzt als Holz beschreiben müsstest, bezogen auf deine inneren Werte, und ich dich dann frage, aus welchem Holz bist du geschnitzt? Wie würdest du dann...
Aus Carbon.
Das ist aber nicht stark.
Würde dir was spontan einfallen, so was dich auszeichnet? Jetzt gar nicht, ne, welche Baumart, sondern so gefühlstechnisch. So, bist du eher härter im Leben oder bist du eher die weichere Person? Ich will jetzt auch nicht Wort in deinen Mund legen.
Ich bin irgendwie beides, glaubst du mir das? Also wirklich, ich kann nicht sagen, ich bin so irgendwie voll die Starke und voll knallhart und eiskalt, aber ich bin beides. Irgendwo bin ich voll empathisch, ich höre gerne zu. Auf der anderen Seite bin ich auch stark. Ja, es kommt drauf an. Bei Tieren zum Beispiel, oh Gott, heule ich bei jedem Video. Habt ihr das gesehen mit diesem Punch oder wie der heißt?
Nee,
diesem
hab ich
Affen
nicht
in Japan? Habt ihr nicht mitbekommen?
Ich glaube nicht. Also ich habe wirklich die For You, da findest du keine Tiere irgendwie bei mir.
Okay.
In diesem Sinne, also wir bedanken uns recht herzlich. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, es war auch angenehm für dich.
Ja, ich hoffe, du hast dich wohlgefühlt auf jeden Fall.
Ja, voll.
Gut. Okay. Vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank.
Danke euch.
Ciao.
Spaß gemacht.